Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres TCM-Podcasts, die TCM-Docs. Mein Name ist Dr. Maren Gruner.
Und mein Name ist Dr. Sandra Böcklin.
Heute wagen wir uns an das Thema Reizdarmsyndrom ran. Doch bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, habe ich gerade eben schon der Sandra erzählt, dass ich es gewagt habe, mal wieder neue Routinen auszuprobieren. Und zwar habe ich mich dran gewagt, dass ich jetzt tatsächlich morgens gemäß der Organuhr nach TCM versuche, um 5 Uhr bereits aufzustehen, spätestens um 5.30 Uhr. Und du machst das ja schon ziemlich lange Zeit.
Tatsächlich, ich mache das schon seit längerem und wobei ich nicht ganz so hart bin und das am Wochenende mache, aber während der Woche wirklich relativ regelmäßig. Nicht immer, aber relativ. Und ich finde, das ist eine geschenkte Dreiviertelstunde, Stunde, die man da in der Früh hat. Also ich nutze es ganz oft, um Yoga zu machen zum Beispiel oder auch wirklich einfach Dinge zu erledigen, für die ich sonst vielleicht keine Ruhe habe und lieb das so den Tag auch zu beginnen, obwohl ich früher ja nie ein Morgenmensch war, im Gegensatz zu dir.
Naja, also Morgenmensch würde ich jetzt mal nicht so unterschreiben und wahrscheinlich auch keiner in meiner Umgebung. Unter der Woche war es für mich schon immer normal, relativ früh aufzustehen, aber es war auch arbeitsbedingt, ne? So ein chirurgisches Fach und so weiter, geht es ja relativ früh los. Und am Wochenende aber bin ich immer voll gerne lange liegen geblieben. Auch wenn ich schon wach war, einfach so im Bett gekuschelt und Zeit genossen und Ruhe genossen. Und bis zuletzt habe ich das auch noch immer gemacht und habe dann aber festgestellt, dass ich nach meiner Ausruhzeit morgens nochmal im Bett, obwohl ich ja wach war, danach, nach dem Aufstehen, viel müder und platter war, als wenn ich gleich aufgestanden wäre. Und jetzt eben auch entschlossen, am Wochenende, vielleicht nicht um 5, aber dann eben so spätestens um 7 aufzustehen, um dann eben den Tag zu starten.
Ja, ich glaube, das ist so ein Phänomen, das kommt mit den Kindern dann auch, ne? Wenn man dann ins Büro legt, dann wird man nur noch müder und denkt sich, oh Gott, ich bleibe den ganzen Tag im Bett. Das kann ich durchaus
Genau.
nachvollziehen. Das kommt dann irgendwann echt, genau. Ja, aber Routine ist super. Und wie lange willst du es machen?
Naja, jetzt erstmal hoffen, dass ich die 66 Tage, die man ja braucht, um neue Routinen wirklich als diese etabliert zu haben, zu schaffen. Und dann möchte ich das eigentlich beibehalten.
Ja, sehr gut, hervorragend. Dann
Ja.
berichten wir Anfang neuen Jahres darüber, wie das alles so funktioniert. Hervorragend. Also ich kann es echt
Genau.
nur anraten. Ich finde, es ist wirklich geschenkte Zeit, die man da so kriegt und ein viel ruhigerer Start in den Tag auch einfach, wenn man sich da so ein bisschen eine Auszeit nehmen kann in der Früh nochmal.
Ja, es ist jetzt ja im Herbst Richtung Winter auch schwierig, weil es morgens echt noch dunkel ist. Aber ich finde, wenn man es geschafft hat, dann ist es schon so ein kleines Stolzsein am Morgen direkt nach dem Aufstehen. Und das macht mir gute Laune.
Ja, und ich mache es mir tatsächlich, wenn ich Yoga mache oder so, mache ich es mir echt schön und habe so eine Duftkerze dann an und mache gar nicht so viel Licht, sondern mache wirklich so, ja, einfach halt Kurzkerzen an und Yoga da. Und das ist dann auch irgendwie gemütlich. Es ist zwar natürlich nicht der gleiche Start wie im Sommer, aber das hat total was, wenn man dann auch nicht so genervt ist von diesem Dunklen draußen, weil man sich es ja irgendwie gemütlich gemacht hat. Und also insofern man. Ich glaube, man findet da Wege. Und im Endeffekt im Winter ist es dann sowieso bis 8 oder 9 dunkel. Da ist es völlig wurscht, ob du um 5 Uhr aufstehst oder um 6 Uhr aufstehst oder um 7 Uhr aufstehst. Es ist einfach grundsätzlich dann dunkel.
Und man hat eben, wie gesagt, morgens schon was für sich gemacht und die Zeit so ein bisschen genutzt. Und Routine ist ja auch was, was bei unserem heutigen Thema, nämlich Reizdarmsyndrom, extrem, extrem wichtig ist. Und deswegen schwenke ich jetzt schon wieder zurück auf unser eigentliches Thema. Was ist eigentlich ein Reizdarmsyndrom? Das Reizdarmsyndrom wird zu den sogenannten funktionellen Störungen gezählt. Da gibt es eine ganze Menge. Und gerade bei diesen funktionellen Störungen ist die traditionelle chinesische Medizin wieder hervorragend, um die westliche Medizin zumindest zu unterstützen oder sogar alleine dagegen wirksam zu sein.
Weil funktionell heißt jetzt in diesem Kontext dann, dass ein Organ betroffen ist oder vielleicht auch irgendwie gestört ist, ohne dass wir in der klassischen Diagnostik eine Ursache dafür finden. Also wir können dem Kind sozusagen keinen Namen geben und sagen, es ist eine Magenentzündung oder Darmentzündung, sondern das ist alles nicht nachweisbar und die Betroffenen haben aber trotzdem die Beschwerden. Und ich war recht erstaunt. Wir teilen uns ja die Vorvorbereitung immer auf und diesmal hat Maren da vorbereitet. Und es ist tatsächlich so, dass es 1 Million Menschen in Deutschland betrifft, was ich echt eine hohe Zahl fand, dafür, dass es ja eine Ausschlussdiagnose im Endeffekt ist. Also alles, was ja vorher organmäßig schon abgeklärt werden konnte, hat ja eine andere Diagnose schon. Und insgesamt sind circa 11 Millionen Menschen von den Symptomen betroffen, was ich sehr viel fand.
Ja, das ist total krass. Und vor allem ist es ja häufig so, die Patienten haben so krasse Beschwerden, Magenschmerzen, Durchfall, Blähungen und so weiter. Und man findet einfach keine Ursache, ne? Also häufig ist es dann so, dass man gesagt bekommt als Patienten, boah, sie haben ja gar nichts. Und die sitzen dann da und so, doch, mir geht's echt schlecht. Ich muss immer schauen, dass eine Toilette in der Nähe ist, dass wenn ich dann Stuhlgang oder Durchfall habe, dass es nicht zu Peinlichkeiten kommt und so weiter. Die
Ja, oder
Krankheit.
schöner auch, das ist bestimmt psychisch.
Genau,
Auch
das
sehr, sehr nett.
klar,
Also,
was
wenn
wann
man sonst
kommt.
nichts findet, das ist bestimmt psychisch.
Ja. Sicherlich spielt die Psyche auch mit rein, denn man weiß auch, dass die Krankheit tatsächlich am häufigsten zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr das erste Mal auftritt. Das heißt, wenn man eben voll im Leben, im Berufsleben oder auch Familienleben steht, bloß das rein auf die Psyche zu reduzieren, ist eben auch nicht richtig.
Genau, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Und Frauen sind tatsächlich doppelt so häufig betroffen wie Männer. Und wir erklären das nachher auch nochmal bei der TCM-Erklärung für Reizdarmsyndrom, warum das durchaus auch mit der Psyche, aber auch mit dem Körper zusammenhängt, natürlich.
Und warum es auch logisch ist, warum es vielleicht Frauen ein bisschen häufiger haben.
Ja, vermutlich. Eventuell.
Also, was heißt es eigentlich Reizdarmsyndrom? Ich hatte es schon so ein bisschen von den Symptomen her angesprochen. Es geht einher mit Schmerzen und Unwohlsein so im gesamten Bauchraum. Meistens ist eben dann auch eine Veränderung der Stuhlgewohnheit dabei. Es kann sowohl Durchfall, aber auch Verstopfung auftreten, häufig auch in einem Wechsel. Und es gibt aber auch Schleimbeimengungen im Stuhl und eben ganz unangenehme Blähungen. Was ganz wichtig ist, Schleimbeimengungen okay, Blutbeimengungen auf keinen Fall okay. Also wenn man Blut im Stuhl feststellt, ist es auf jeden Fall was, wo man westlich abklären muss. Nicht nur sollte, sondern unbedingt muss.
Und die westliche Abklärung, die untersucht dann zum einen natürlich das Blut und zum anderen auch den Stuhl. Dann kann man eine Ultraschalluntersuchung machen vom Bauchraum. Dann kann man eine Magen- oder Darmspiegelung noch machen, wenn indiziert. Ja, natürlich ist es auch immer lohnenswert, mal über Unverträglichkeiten nachzudenken, weil die können ja auch immer noch mal ähnliche Beschwerden machen, also zum Beispiel Laktose oder Fructose oder so. Und bei Frauen bitte auch immer, immer, immer mit dran denken, dass es auch gynäkologisch mit angeschaut wird. Denn auch gynäkologische Beschwerden können einfach diese Symptome mithaben und werden vielleicht gar nicht in dem Zusammenhang bedacht.
Und wenn man dann auch eben alles untersucht hat und auch ausschließen konnte, dass da nichts anderes dahinter steckt, dann gibt es eben ganz klare Kriterien, die Rom-4-Konsensuskriterien. Und nur wenn die zutreffen, dann eben wird auch das sogenannte Reizdarmsyndrom diagnostiziert. Und es geht darum, dass man immer wieder Schmerzen eben im Abdomen, im Bauchraum hat, mindestens einmal pro Woche innerhalb der letzten 3 Monate. Dann müssen noch zwei der drei folgenden Faktoren dazukommen, dass man eben eine Stuhlentleerungsstörung hat, dass man eine Veränderung der Stuhlhäufigkeit und eine Veränderung der Stuhlkonsistenz hat. Nur dann sollte eben das Reizdarm auch diagnostiziert werden.
Und das Ganze sollte mindestens über ein halbes Jahr auch vorhanden sein, also dass nicht ein Magen-Darm-Infekt oder sowas dann so ein bisschen fehldiagnostiziert wird, auch noch ganz wichtig an der Stelle. Und die Ursachen, die du schon gesagt hast, die sind halt leider immer noch nicht wirklich endgültig geklärt. Es gibt diverse unterschiedliche Theorien, die mal mehr, mal weniger, habe ich so das Gefühl, das ist auch so ein bisschen fluktuierend, finde ich, bei den Internisten, mal so, mal so. Man diskutiert so ein bisschen eine gestörte Barrierefunktion der Darmwand. Das ist aber auch im Gespräch, ob die Darmtätigkeit an sich vielleicht auch mit betroffen ist. Da wird dann auch häufig eine Darmreinigung, Darmkur oder sonst irgendwas empfohlen. Oder dass die Patienten vielleicht auch einfach generell eine erhöhte Schmerzwahrnehmung haben oder ob es auch vielleicht mit einem immunologischen Hintergrund behaftet sein könnte. Aber das ist tatsächlich, finde ich, immer mal wieder so, je nachdem, mit wem man darüber spricht und wer was sagt, so richtig hundertprozentig sicher ist da meines Wissens nach zumindest nichts.
Also alles, was ich gefunden habe, war eben auch, wie du sagst, alles vermutlich und wahrscheinlich einige Faktoren zusammen, aber genau weiß man es nicht. Und genau das macht eben auch die Behandlung dieser Erkrankung aus Sicht der westlichen Medizin so schwierig. Also es gibt tatsächlich keine Behandlung, die das Reizdarmsyndrom aus Sicht der westlichen Medizin vollständig heilen kann. Es kommt immer zu Kombinationen von Medikamenten, teilweise werden auch pflanzliche Mittel eingesetzt, Probiotika, es wird auch von den westlichen Medizinern eine Ernährungsumstellung empfohlen und absolut, und das weiß man, deswegen habe ich vorhin eben auch so ein bisschen die psychische Komponente schon zu Beginn mitgenannt und eben auch gerade das Alter zwischen 20 und 30 Jahren ganz wichtig, der Stress und dass dieser eben auch reduziert wird.
Und was ich so ein bisschen schwierig ganz oft finde, ist, dass die Behandlung immer in so einem Verzicht eigentlich auch endet. Also dem Patienten wird dann zwar schon eine Ernährungsumstellung angeraten, aber die Ernährungsumstellung geht dann häufig in die Richtung von, dann lassen Sie halt das und jenes weg und dann lassen Sie dieses und jenes weg. Und ich habe tatsächlich immer wieder auch Patientinnen in der Praxis, die dann gesagt haben, ja, am Anfang haben sie Gluten weggelassen, dann haben sie Zucker weggelassen, dann haben sie Fructose weggelassen, also den Obstzucker, dann haben sie Milchprodukte weggelassen, dann haben sie auf Fleisch verzichtet und dann habe ich so gesagt, ja, und was essen sie denn jetzt eigentlich noch, wenn sie auf das alles verzichten? Und das kann halt auch nicht Sinn und Zweck der Übung sein, dass Patienten dann halt einfach über Monate sich nur von Reis und Gemüse ernähren. Die gehen ja in einen totalen Mangel einfach, ja, auf allen Ebenen.
Das habe ich auch schon beobachtet und erzählt bekommen. Ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die davon betroffen ist und beziehungsweise war.
Sehr gut.
Und das war wirklich mit der immer eine Tortur, wenn wir unterwegs waren. Und da wurde auch wirklich von vorne bis hinten, wie du es genannt hast, einmal empfohlen, alles wegzulassen. Und tatsächlich hat nichts wirklich richtig geholfen.
Ja.
Und das Einzige, was man vielleicht auch den Betroffenen aus der westlichen Sicht immer mitgeben kann, ist vielleicht die Beruhigung, dass aus dem Reizdarmsyndrom weder eine ernsthafte Darmerkrankung wie beispielsweise Darmkrebs entstehen kann, noch ist die Lebenserwartung eingeschränkt. Und das ist eben so was, da wird immer so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, so wie so ein Zuckerle hingeworfen, hey, du hast was, wir müssen es glauben, aber eigentlich glauben wir es nicht, weil wir sehen es nicht und wir können es nicht messen, was ja in der westlichen Medizin immer so wichtig ist. Guck mal deine Psyche an, mach mal ein bisschen das, mach mal ein bisschen hier. Aber es ist nichts Schlimmes und es kann auch nichts Schlimmes draus werden. Und ja, das ist halt als Patientin, Patient echt.
Umfang.
Genau. Und Gott sei Dank gibt es ja dafür, wie gesagt, die funktionellen Beschwerden sind, wie soll ich sagen, immer so was Besonderes für die traditionelle chinesische Medizin, weil die ja das ganze System, den ganzen Menschen anders anschaut. Und da wird die Krankheitsursache auch ganz anders gesehen. Und es, vor allem wird das Ganze tatsächlich auch als richtige Krankheit beziehungsweise energetische Dysbalance gesehen.
Und da sind vor allem die Funktionskreise oder die Organsysteme von Magen-Milz und auch aber der Leber betroffen. Und wir haben das ja für euch auch schon mal in einer der früheren Folgen so ein bisschen aufgearbeitet, was so die einzelnen Ideen dahinter sind. Und das ganze Organsystem Magen-Milz ist letzten Endes für den Beginn der Verdauung zuständig. Wenn das aber zum Beispiel nicht funktioniert, kann es eben auch Beschwerden machen, kann es zu Blähungen kommen. Also die können durchaus sich auch auswirken auf sozusagen Darmbeschwerden im Sinne von Blähungen und dünnem Stuhlgang oder so. Und das andere ist das Organsystem der Leber. Und das ist vor allem für den gleichmäßigen Fluss von Qi, also von unserer Energie, zuständig. Und wenn es da staut und stockt, dann kann es eben Probleme geben.
Und das Krankheitsbild nennt man tatsächlich stagnierendes Leber-Qi, das in die Milz eindringt. Hört sich hochkomplex an, ist aber, wie du schon gesagt hast, relativ logisch. Nämlich durch die Mitbeteiligung der Milz eben diese typischen, wie du es schon gesagt hast, Magen-Darm-Beschwerden mit Verstopfung, aber auch Durchfall, häufigerer Stuhlgang, aber eben auch so diese Müdigkeit, diese Schwere, diese Feuchtigkeit, die einfach dann durch die Milz nicht ausgeleitet werden kann aus dem Körper, die macht sich da ordentlich bemerkbar.
Und das
Und
ist für die Patienten natürlich auch extrem lästig, weil die das Gefühl haben, auch gar nicht mehr wirklich aus diesem Teufelskreis rauszukommen.
die Leber dann macht dieses typische Spannungsgefühl, diese typische Bauchschmerzen, Gefühl der Aufgeblähtheit, aber auch, und dann kommen wir wieder mit der psychischen Komponente, die die westlichen Mediziner da immer reinwerfen. Die Patienten sind dadurch, dass das Leber-Qi eben nicht richtig fließen kann, häufig gereizt und leiden auch unter Stimmungsschwankungen. Und ja, das ist eben für uns TCMler ganz typisch bei einer Leber-Qi-Problematik.
Du meinst für uns TCMler, dass wir es haben? Nein!
Nee, aber dass wir es uns logisch, dass es einfach logisch ist, dieses komplette Krankheitsbild. Dass es nicht nur so ist,
Total
ah,
logisch.
und wir glauben es
Ja.
ja, sondern wir können sagen, hey, ja, völlig klar, weil aus unserer Sicht ihr das und das macht's halt, ne? Also.
Das macht total Sinn und es ist ja auch eine psychosomatische Krankheit, so viel steht ja auch mittlerweile fest, ja. Und das erklärt sich aber über die TCM so schön, finde ich. Und deswegen sind auch die Angriffspunkte aus Sicht der TCM, wenn man sich das logisch durchdenkt, ganz einfach. Also das eine ist diese Leber-Qi-Stagnation, also den Fluss von Energie, der blockiert ist, wiederherzustellen und das alles gleichmäßiger zu machen, was im Umkehrschluss heißt, tatsächlich ein bisschen schauen, dass der Stress reduziert wird und solche Geschichten mehr bewegen. Und das andere ist einfach wirklich zu gucken, dass das ganze Organsystem Magen-Milz wieder in Schwung kommt und wieder besser funktioniert. Und natürlich funktioniert eins unserer absoluten Lieblingsthemen dabei besonders gut.
Nämlich der Ernährungsumstellung. Wir haben schon so oft gesagt, gerade wenn man in der Mitte im Bereich Magen-Milz Probleme hat, ist die Ernährungsumstellung das A und O. Wichtig eben warmes Frühstück, regelmäßig essen, nicht zu viel, nicht zu wenig, den Körper mit Qi den ganzen Tag versorgen und eben nicht nur einmal am Abend, weil man es den ganzen Tag vergessen hat. Abwechslungsreich essen, regional essen, viel Reis, viel Gemüse, viel Abwechslung reinbringen, dass man eben da komplett den Körper und sich gut versorgt.
Und auch gerne Sachen, die ein bisschen auf das Organsystem Leber wirken. Also gerne auch Bitterstoffe am Abendmahl und vor allem abends auch leichte Sachen. Denn das ist ganz oft auch ein Punkt, der dann zusätzlich nochmal wirklich, so wie Maren gesagt hat, wenn man nur einmal am Tag isst und das dann auch noch am Abend isst, das macht einfach alles viel, viel schwerer und der Körper kann die Nahrung gar nicht mehr gut umsetzen. Und unser Frühstück lieben wir natürlich sowieso und empfehlen es auch jedem und macht da auch wirklich wahnsinnig viel Sinn. Also sich echt die Zeit zu nehmen, egal wie stressig der Alltag ist, egal was ist, da auch wieder Routinen, was ja Maren vorhin angesprochen hat, da wirklich gucken, Frühstück ist bei so einer Erkrankung tatsächlich das A und O.
Zur Stressreduktion, auch zu der nächsten Routine von dir, kann eben gerade körperliche Bewegung, sanfte auch gerne unterstützen. Und zwar hier natürlich aus Sicht der TCM, das Tai Chi oder das Qigong. Und wir beide schwören ja so ein bisschen auf Yoga.
Wir lieben es.
Yes. Und das kann eben auch wahnsinnig dazu helfen. Also ich kann jedem Yoga nur empfehlen. Mir selber bringt es so viel, sobald die Matte ausgerollt ist. Es hört sich hochesoterisch an, aber wenn man auch das mal sich eine Routine hergestellt hat und wirklich regelmäßig macht, dann gehört das dazu. Und wenn man dann die Yoga-Einheit nicht hat und es reichen zum Teil 10 Minuten, mehr muss es nicht sein, dann fehlt einem richtig was.
Total. Und die Tage, also die ich mit Yoga in den Tag starte, die sind wirklich einfach bessere Tage. Ich bin einfach ruhiger. Und zum einen weiß ich, ich habe heute Morgen schon mal irgendwas an Bewegung gemacht. Das heißt, so jetzt, selbst wenn der Tag knüppelvoll wird und danach irgendwie wenig Zeit ist, der Teil ist schon mal weg. Und ich merke es auch einfach körperlich. Und das ist genau eben auf dieses Reizdarmsyndrom auch nochmal bezogen. Diese Stagnationen im Bereich des ganzen Organsystems Leber, die lassen sich dadurch wirklich hervorragend auch einfach wieder zumindest ein bisschen aufweichen. Vielleicht nicht ganz auflösen, aber aufweichen auf jeden Fall. Und fangt da einfach mal an. Und wenn es 10 Minuten oder eine Viertelstunde ist am Tag, wunderbar. Es muss ja nicht gleich eine ganze Yogastunde sein, ne? Wichtiger ist jeden Tag ein bisschen als einmal die Woche 2 Stunden.
Ja, und wenn das eben alles nicht ausreicht, dann ist sicherlich eine Kombination aus chinesischer Arzneimitteltherapie und Akupunktur sinnvoll. Und hier haben wir euch einfach mal wieder einige Akupressur- bzw. Akupunkturpunkte, die ihr zur Akupressur nutzen könnt, mitgebracht. Und ich finde, die helfen alle wahnsinnig. Und möchtest du mal mit dem ersten anfangen?
Ja, sehr gerne, denn das ist einer der Punkte, die ich tatsächlich am wirkungsvollsten und auch am einfachsten zu finden finde. Und zwar nehmt ihr euch die unterste Stelle von eurem Brustbein und macht eine gerade Linie bis zum Bauchnabel. Und auf dieser Linie nehmt ihr genau die Mitte. Und das ist der Punkt REN12. Und den könnt ihr richtig schön akupressieren, wenn ihr zum Beispiel ein Druckgefühl habt, wenn ihr Schmerzen habt, wenn ihr so ein Aufstoßen habt. Aber auch wenn ihr unter Blähungen leidet. Und ganz einfach 1, 2, 3 Minuten, je nachdem, wie gut ihr wirkt, auch mehrfach am Tag. Das hilft wirklich auch akut sehr schön.
Und wenn ihr schon am Bauch seid mit der Akupressur, dann kann ich nur den Punkt Magen 25 empfehlen. Und den gibt es einmal rechts und links vom Bauchnabel direkt. Also wir gehen auf Bauchnabelhöhe und dann jeweils 2 Daumen breit nach außen. Und da findet ihr dann die Punkte Magen 25. Und die wirken besonders gut, gerade wenn man eben Stuhlunregelmäßigkeiten auch hat, eben Durchfall oder auch Verstopfung, dass der Darm, auch wenn es Magen heißt, aber dass der Darm dann eben wieder reguliert wird.
Und falls ihr euch insgesamt stärken möchtet, gibt es unten am Unterschenkel noch einen Punkt, der nennt sich Magen 36. Für alle, die ein Bild dazu brauchen, dann googelt das einfach mal. Und ansonsten, ihr legt eine Hand unter den unteren Rand von eurer Kniescheibe und auf der Höhe, wo die Hand endet, eine Daumenbreite nach außen Richtung Wade sozusagen. Eine Daumenbreite Richtung Wade vom Schienbein weg, da liegt der Punkt Magen 36. Und das ist einer der Hauptstärkungspunkte für unser Qi, für unsere Kraft. Und den könnt ihr bei ganz, ganz, ganz vielen Erkrankungen anwenden, aber hier eben auch. Und vor allem, wenn ihr unter diesem wirklich, dieser Erschöpfung durch diese lähmende Erkrankung da noch einfach leidet.
Und das waren so die Tipps und Tricks aus der chinesischen Medizin. Wenn man die alle zusammennimmt, kann sicherlich vielen Menschen geholfen werden. Versprechungen können wir auch an dieser Stelle wie immer nicht machen. Aber wenn ihr unter Reizdarmsyndrom leidet, probiert es mal aus. Geht gerne zu einer TCM-Ärztin, zum TCM-Arzt. Lasst euch untersuchen, lasst euch diagnostizieren. Und ich glaube, wenn man sich auf die Therapie einlässt, viele haben ja auch schon einen sehr langen Leidensweg hinter sich, dann kann einen die Therapie zumindest viele Symptome deutlich lindern.
Und vor allem eure Lebensqualität verbessern. Das ist wie mit den Routinen von ganz vom Anfang. Es ist schwer, Routinen in den Alltag zu etablieren und wirklich dran zu bleiben. Aber wenn man das dann mal geschafft hat, dann merkt man auch wirklich, wie toll das ist und dass es sich so unendlich lohnt auch. Und ich glaube, an der Stelle ist es wirklich ein Weg, den man auch gehen darf und auch mal für 3 oder 6 Monate gehen muss, damit es dann hinterher auch wirklich richtig gut wird. Aber es lohnt sich.
Definitiv. Und damit bedanke ich mich heute auch schon wieder bei euch, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns riesig, dass ihr uns folgt. Und wenn es euch gefallen hat, die Folge teilt uns mit, genauso wie immer, wenn sie euch nicht gefallen hat. Hinterlasst uns Kommentare. Wenn es euch gefällt, empfehlt uns weiter, erzählt allen von uns, von der TCM. Und wir wollen natürlich auch wie immer eure Erfahrungen wissen, wenn ihr denn mal die Akupunkturpunkte für euch ausprobiert habt und auch sonst Ernährung umgestellt habt oder was auch immer.
Genau, und damit entlassen wir euch für heute und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Alles, alles Gute. Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlass uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra
Und Maren.